Johannes Kapitel 14, Fortsetzung von unserer Betrachtung. Johannes 14, Vers 11 bis 14. Glaubet mir, dass ich im Vater und der Vater in mir ist. Wo nicht, so glaubet mir doch um der Werke willen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird Größeres als diese tun. Denn ich gehe zum Vater. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, auf dass der Vater geehrt werde in dem Sohne. Was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Kapitel 16, Vers 23 und 24. Und an dem Tage werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, so ihr den Vater etwas bitten werdet in meinem Namen, so wird es euch geben. Bisher habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Bittet, so werdet ihr nehmen, dass eure Freude vollkommen sei. Ich habe diese Stunde überschrieben, ein gewaltiges Versprechen. Größere Versprechungen als diese sind kaum möglich. Da es sich bei diesen Versprechen um eine besondere Art von Versprechen handelt, müssen wir jetzt versuchen, in dieser Stunde genau zu verstehen, was damit gemeint ist. Was ihr bitten werdet in meinem Namen, was ist denn damit gemeint? Zunächst einmal sagt Jesus, dass seine Jünger eines Tages dasselbe tun werden wie er. Ja, sogar noch Größeres, Vers 12, wenn er zum Vater geht. Hier liegt also der Schlüssel zu unserer nachfolgenden Betrachtung über das Gebet. Größeres denn das. Damit meint er nicht in erster Linie die Wunder der Heilungen. Er meint viel Tieferes. Die eigentliche Bedeutung. Nach dem Heimgang Jesu zum Vater kam Pfingsten. 300 kamen zum Glauben. 5000 wurden zur Gemeinde hinzugetan. Dann drang die Christusbotschaft über die Grenzen Israels hinaus zu den Nationen. Und dann entstanden Christengemeinden. Das ist größer als ein paar Heilungen. Die dann doch vergänglich sind. Denn auch die Wunder der Heilungen sind vergänglich. Die Menschen leben alle nicht mehr, die Jesus geheilt hat. Also ihr werdet Größeres denn das tun. Darüber müssen wir jetzt nachdenken. Erst in der Kraft seiner Auferstehung haben die Jünger Macht, Größeres zu tun. Vorher nicht. Auch nicht aus sich selbst. Er gab ihnen seinen Namen und das Gebet im Namen Jesu. Was für ein wunderbares Vorrecht haben wir doch. Was für eine königliche Erlaubnis haben wir. Das wird unser Recht, ja, wenn wir die wiederholte Verheißung betonen. Was irgend ihr bitten werdet, um jedes Missverständnis auszuschließen, als ob es nicht so gemeint wäre, wie Jesus es gesagt hat, wiederholt der Herr die Verheißung. Er meint es wirklich so. Auch in Johannes 16, Vers 23 und 24, dann wiederholt der Herr Jesus, wahrlich, wahrlich. Und immer wenn wahrlich, wahrlich steht, dann sagt Jesus, jetzt merket einmal auf, was ich euch jetzt sage. Wahrlich, wahrlich, eine Bedingung ist wichtig. In meinem Namen. Ich sage euch, so ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen. Offenbar ist es ihm besonders wichtig, dass seine Jünger es lernen, in Jesu Namen zu beten. Sein Wunsch, sein Wille, dass ihr Leben so reich werde wie das Seine, durch dauernde Verbindung mit dem himmlischen Vater. Bisher habt ihr nichts in meinem Namen gebetet. Aber jetzt lernen im Namen Jesu beten. Er gibt uns gewissermaßen einen Scheck in die Hand, mit seinem Namen unterschrieben. Und erlaubt ihnen auf denselben zu schreiben, was sie wollen. Den Scheck haben wir mit seinem Namen, was ihr bitten werdet in meinem Namen. Und denselben Scheck gibt er auch uns. Lasst uns doch Gebrauch machen davon, von diesem Scheck. Wer kann sagen und ermessen, wie viel Heil verloren geht, wenn wir nicht zu ihm uns wenden und ihn suchen im Gebet? Was ist denn ein Gebet im Namen Jesu? Es ist mir, als würdet ihr mich jetzt fragen, sag's uns doch, was ist denn ein Gebet im Namen Jesu? In Jesu Namen beten heißt zweierlei. Erstens, dass wir in Übereinstimmung mit ihm leben. Und das Zweite, dass wir in Übereinstimmung mit ihm beten. Ganz einfach. Zwei Hauptpunkte in dieser Stunde. Unser Leben muss in Übereinstimmung mit Jesus sein. Wenn man einem Boten einen Auftrag gibt, den er ausrichten soll, dann muss der Bote dafür sorgen, dass die Botschaft genauso aus seinem Munde kommt, wie der Auftraggeber es meint. Er steht ja da nicht in seinem Namen, sondern im Namen des Auftraggebers. Das heißt volle Übereinstimmung. Nichts verdrehen, nichts weglassen und nichts hinzufügen. Unser Leben in Übereinstimmung mit Jesus. Wann fängt diese Übereinstimmung in einem Menschenleben an? Wann? Bei der Bekehrung. Dadurch kommt unser Leben ja erst in die Hand des Herrn. Sein Eigentum. Aber hört der Herr nicht auch Gebete, wenn wir noch Unbekehrte sind? Gewiss. Auch das. Aber das sind noch nicht Gebete im Namen Jesu. Wenn ein unbekehrter Mensch in der Not schreit zu Gott, das sind noch nicht Gebete im Namen Jesu. Müssen wir auseinanderhalten. Gott hört auch unter Umständen das Gebet Unbekehrter. Dadurch will uns Gott locken, in seine Gemeinschaft zu kommen, in seine Herrlichkeit und Seligkeit, sie zu erfahren, die man hat in einem Leben, das unter einem offenen Himmel steht. Im Namen Jesu stehe ich unter einem offenen Himmel. Jawohl. Es gibt auch Notgebete, die vielleicht erhört werden. Psalm 15, Vers 15.
Psalm 50, Vers 15.
Vers 15, das ist die Rufnummer in der Not. Psalm 50, Vers 15. Ich habe mich versprochen. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erhören und du sollst mich preisen. Das hat man auch schon die Telefonnummer Gottes genannt. Psalm 50, Vers 15. In der Not. Beten kann also auch der unbekehrte Mensch. Aber ein Gebetsleben führen kann er nicht. Das fängt erst an, wenn wir durch Bekehrung ein Eigentum des Heilands geworden sind. Wir wollen aufschlagen, Apostelgeschichte 9, Vers 11. Eine ganz bekannte Geschichte, Apostelgeschichte 9, Vers 11.
Der Herr sprach zu ihm, stehe auf und gehe hin in die Gasse, die da heißt die Gerade, und frage in dem Hause des Judas nach einem Namen Saul von Tarsus, denn siehe, er betet.
So, da wird also Ananias gesandt zu dem blinden jungen Saulus, dem Christus erschienen ist in seiner Herrlichkeit und Glanz, dass seine Augen erblindeten. So war der himmlische Glanz. Und dann lesen wir, denn siehe, er betet. So viel Zeit. Jetzt hat Christus ihn gerufen. Jetzt betet er. Man hat das Beten wohl mit dem Telefon verglichen. Und das ist auch ein treffendes Bild. Modersohn berichtet, ich war Pfarrer in Mielheim-Ruhr und wohnte in einer Straße, wo links und rechts Bäume standen. Bei stürmischem Wetter kam es immer wieder vor, dass Äste abgerissen wurden von den Bäumen und die fielen dann auf die Telefondrähte. Wenn ich telefonieren wollte, war die Leitung gestört. Ich hatte wohl ein Telefon. Die Leitungen waren gelegt bis zu mir her. Ich war angeschlossen, aber die Leitungen waren gestört durch diesen Ast, der auf die Leitung gefallen war. Wenn wir das auf uns anwenden, dann müssen wir nicht mehr fragend und enttäuscht vor diesem Wort stehen, soll ihr den Vater etwas bitten werden, das will ich tun. Ist denn das wahr? Wir haben doch schon so oft gebetet. Und dann kam nichts. Man steht da enttäuscht. Gott ist schuld. Ja, das war eben damals anders. Damals betete man viel, aber es kam nichts dabei heraus. Wer war denn schuld daran? Natürlich war Gott schuldig dran. Gott kann eben heute nicht mehr so viel wie früher. Er ist jetzt halt alt geworden. Und er hat eben die Kraft nicht mehr wie damals. Soll ich aufhören?
Ja.
Ja. Hm? Erste Lernstufe für uns. Man kann im Glauben sein, aber es stimmt etwas nicht im Leben. Es sind Hindernisse hereingekommen, die unterbrochen haben unsere Verbindung mit dem Lebendigen unterbrochen. Jesaja 59. Das wollen wir aufschlagen. Jesaja 59, die Verse 1 bis 3.
Siehe, des Herrn Hand ist nicht zu kurz, dass er nicht helfen könne, und seine Ohren sind nicht hart geworden, dass er nicht höre, sondern eure Untugenden scheiden euch von eurem Gott voneinander, und eure Sünden verbergen das Angesicht vor euch, dass ihr nicht gehört werdet. Denn eure Hände sind mit Blut befleckt und eure Finger mit Untugend, eure Lippen reden Falsches, eure Zungen dichtet Unrechtes. Es ist niemand, der von Gerechtigkeit predige oder treulich richte. Man vertraut aufs Eitle und redet nichts Tüchtiges. Mit Unglück sind sie schwanger und gebären Mühsal.
So, einmal bis hierher. Siehe, des Herrn Hand ist nicht zu kurz. Ja, was ist denn los? eure Untugend scheiden euch und euren Gott voneinander. Und nun werden zwei Arten von Sünden genannt. Die mit Blut befleckten Hände, die Finger voll Untugend, also Tatsünde. Die Zunge, die Lippen, falsches Reden, Unrecht dichten, das Bild für Wortsünde, Gedankensünde. Also haben wir zwei Äste, die auf unserer Leitung liegen können. Tatsünden oder Wortsünden. Der Prophet sagt also, wenn Gott euch nicht hört, dann sind eure Tat- und Wortsünden schuld, mit denen ihr euch an Gott versündigt. Freunde, das hat auch was, uns was zu sagen. Wenn wir keine Gebetserhörungen haben, wollen wir nicht Schuld auf Gott schieben, sondern prüfen, ob unsere Leitung gestört ist. B. Die Schrift nennt eine ganze Reihe von Ästen, welche auf unserer Leitung liegen und unsere Leitung mit dem Herrn stören. Darf ich einfach einige nennen und aufzählen, damit wir es recht verstehen und uns auch prüfen können. Eine sehr ernste Stelle lesen wir in 1. Samuel 8, Vers 18. 1. Samuel 8, Vers 8.
Wenn ihr dann schreien werdet zu der Zeit über euren König, dass ihr euch erwählt habt, so wird euch der Herr zu derselben Zeit nicht erhören.
So. Da wollte und erzwang das Volk Israel auch einen König. Wir wollen auch einen König wie andere. Und dann sagt Gott durch den Samuel dieses ernste Wort. Wenn ihr dann schreien werdet über euren König, den ihr erwählt habt, so wird euch der Herr zur selben Zeit nicht erhören. Samuel sagt, jetzt erzwingt ihr euch einen König, jetzt drückt ihr euren Eigensinn durch und nachher kommt ihr und wollt den König wegbeten. Wie heißt also der Ast, der hier auf der Leitung liegt? Das heißt, unser Eigensinn ist Gott. Weg. Eigensinn. Kommt es heute nicht vor? Leider sehr oft. Ein Mädchen erwählt sich selber einen König, den Gott ihr gar nicht zugedacht hat. Denn Gott führt keinen Gläubigen mit einem Ungläubigen zusammen. Aber man setzt sich über das klare Wort Gottes hinweg. Man will diesen Weg. Und hinterher, wenn immerfort Streit und Zank da ist, dann fängt sie an zu beten. Gott soll den Mann ändern. Eine Ehe, die gegen Gottes Wort eingegangen wird, ist ein sehr ernstes Hindernis für das erhörliche Gebet. Sprüche 21, Vers 13. Der nächste Ast. Sprüche kommen nach dem Psalm 21, Vers 13.
Wer seine Ohren verstockt vor dem Schreien des Armen, der wird einst aufrufen und nicht erhört werden.
So. Wer seine Ohren verstopft vor dem Schreien der Armen, der wird auch rufen und nicht erhört werden. Ist auch so ein Ast, so ein Gebetshindernis. Natürlich, wenn wir nicht hören, nicht barmherzig sind, dann verschließt Gott auch sein Ohr. Wir wollen uns ja hier prüfen an diesen verschiedenen Gebetshindernissen. Nicht einfach sagen, Gott will nicht, Gott kann nicht. Ein Gebetshindernis ist auch die Unversöhnlichkeit. Jesus spricht im Vaterunser, wie wir unseren Schuldigern vergeben. Wo ihr aber den Menschen ihre Fehler nicht vergebet, wird euch auch nicht vergeben. Wie überaus ernst ist das? Und doch, wie viele setzen sich darüber hinweg und leben in Zank und Streit miteinander und prozessieren miteinander. Petrus macht auf ein sehr ernstes Gebetshindernis aufmerksam. 1. Petrus 3, Vers 7. Wir wollen uns die Mühe nehmen und das aufschlagen. 1. Petrus 3, etwas warten, bis alle aufgeschlagen haben. 1. Petrus 3, Vers 7.
Deswegen, ihr Männer, wohnt bei ihnen mit Vernunft und gebet dem Weiblichen als dem schwächeren Werkzeuge seine Ehre, als die auch Miterben sind der Gnade des Lebens, auf dass eure Gebete nicht verhindert werden.
So, auf dass eure Gebete nicht verhindert werden. Desgleichen ihr Männer wohnet bei ihnen mit Vernunft, gebe dem Weiblichen als dem schwächeren Werkzeug seine Ehre, als die auch Miterben sind der Gnade des Lebens. Für sie ist der Heiland auch gestorben. Auch für die Frau. Dass ihre Gebete nicht verhindert werden. Und jetzt nenne ich noch eine Stelle, ein Gebetshindernis in Jakobus 4, Vers 3. Jakobus 4, Vers 3.
Ihr bittet und nehmet nicht, darum, dass ihr übel bittet, nämlich dahin, dass ihr es mit euren Wollüsten verzehret.
So. Ihr bittet und nehmet nicht. Ihr bittet übel, darum, dass ihr es mit Wollüsten verzehret. Das heißt also, alles Selbstsucht, Genusssucht, Ichsucht. Wenn ein Prediger um Erweckung betet, wenn ich jetzt um eine Erweckung bete, der Herr möchte doch eine Erweckung schenken, dann muss ich mich prüfen, warum bitte ich darum? Dass ich geehrt werde als gesegneter Gottesmann. Oder was? Merken wir, verzehren mit unseren Wollüsten. Da wird doch mein Gebet nicht erhört. So tief geht das also hinein, bis in unsere Absichten und Beweggründe. Auch ein frommer Beweggrund, eine fromme Ichhaftigkeit kann da sein. Eine Frau betet um Bekehrung ihres Mannes, der ein Trinker ist. Nur damit sie es besser bekommt. Die Selbstsucht. Sie betet nicht für ihren Mann, dass er nicht verloren geht, sondern dass sie es besser kriegt. Dass eure Gebete nicht verhindert werden. Der Erhörung wird da ein Riegel vorgeschoben. Das sind nur einige Gebetshindernisse, weil unser Leben nicht mit Gott in Einklang gebracht worden ist. In Jesu Namen beten, dass wir in Übereinstimmung mit Jesus leben. Und damit komme ich jetzt zum Zweiten, dass wir nun aber auch in Übereinstimmung beten mit Jesus. In meinem Namen. Das heißt, in Übereinstimmung mit mir. Wie kann ich das erfahren, ob ein Gebet in Übereinstimmung mit Jesus ist? Die Antwort ist nicht schwer. Dazu hat uns der Herr das Vaterunser gegeben. Achtet einmal darauf, er hat dieses Gebet, das Vaterunser, gegeben, nachdem die Jünger gebeten haben, Herr, lehre uns beten. Und dann sagt der Herr Jesus, wenn ihr betet, sollt ihr also sprechen. Unser Vater. Der Herr lehrt seine Jünger durch das Vaterunser nach seinem Namen beten. Prüfen dürfen wir unser Gebet also am Vaterunser. Stimmt denn mein Beten mit dem Vaterunser zusammen? Was mit dem Vaterunser übereinstimmt, das ist Übereinstimmung mit Jesu Gebet. Am Vaterunser lernen wir. A. Erst kommt Gott. Dein Name, dein Reich, dein Wille. Ehe wir mit den eigenen Wünschen kommen, kommen die großen Angelegenheiten Gottes. Da können wir uns gleich prüfen. Treten wir uns nur um unser kleines Ich, mit seinen Wünschen, Hoffnungen, Befürchtungen. Solange da unser eigenes Ich das Erste ist, beten wir nicht nach dem Namen, im Namen Jesu. Wie ist das nun im Einzelnen zu verstehen? Ich gebe ein paar praktische Beispiele dafür. Freudigkeit und Zuversicht um die Bekehrung eines mir nahestehenden Menschen beten. Um ein verirrtes und verlorenes Angehöriges. Darf ich da beten? Ich frage jetzt das Vaterunser um Rat. Die erste Bitte, dein Name werde geheiligt. Das sagt ganz klar, ja, du darfst das. Du darfst um die Bekehrung eines dir nahestehenden Menschen beten. Das ist des Herrn Herzenswunsch, dass sein Name geheiligt werde. Denn das ist ja mein Kummer, sagt der Herr Jesus, dass dieser Mensch mit seinem Leben den Namen Gottes verunehrt. Dein Reich komme, sagt auch ja zu dieser meiner Bitte. Also darf ich in Übereinstimmung mit Jesus beten. Mit großer Glaubenszuversicht solche Menschen vor Gott bringen. Das heißt im Namen Jesu, in Übereinstimmung mit dem Willen Jesu beten. Denn Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Merken wir etwas davon, das soll nur ein kleines Beispiel sein, ein schwaches. Aber wie ist es, wenn es sich um Genesung eines lieben Kranken handelt? Wenn ich um Genesung eines Kranken bete, ist das in Übereinstimmung mit dem Willen meines Herrn? Fragt man Menschen, dann gehen die Ansichten weit auseinander. In einer Gebetsversammlung in Mähnedorf, da sagt ein Beter, nachdem er viele Verheißungen genannt hat in seinem Gebet, Herr, du musst, da unterbricht ihn Samuel Zeller und sagt, Gott muss nie. Dann sprach Zeller ernst darüber, dass Gottes Walten königlich ist, in jedem Fall. Was für einen Rat gibt uns da das Vaterunser? Ob wir mit Zuversicht um die Genesung bitten dürfen? Dann sagt die dritte Bitte, dein Wille geschehe. Merken wir, wie wir beten lernen können am Vater unseren Klang. Dein Wille. Wir möchten so gern, mein Wille geschehe, dass der liebe Mensch gesund wird. Mein Wille. Ich weiß von einer Mutter, deren erstgeborener Sohn schwer krank lag. Und da sagte diese Mutter zu ihrem Mann, wenn jetzt der Herr Jesus zu mir käme und fragte mich, was soll ich tun? Soll ich deinen Sohn wegnehmen? Soll ich ihn euch lassen? Ich könnte doch nur sagen, Herr, wähle du. Ich weiß es nicht, was gut ist. Wähle du, wenn es für uns und ihn gut ist, dann lass ihn uns. Wenn es anders besser ist, dann nehm ihn. Liebe Geschwister, wenn wir in dieser inneren Übereinstimmung mit Jesus und seinem Willen bleiben, dann werden wir nichts erzwingen, nichts ertrotzen. Dein Wille geschehe. Der Inspektor der Grishona, Rabat, sagte, es sieht an Krankenbetten oft als himmelstürmender Glaube aus. Bei Licht besehen ist es nur Selbstsucht. Herr, wie du willst, so schick's mit mir. Ich fahre jetzt fort mit Beispielen. Wie ist es aber mit den Fragen des äußeren Lebens? Wie stellen wir uns da? In unseren alltäglichen Dingen und Sorgen und Besorgungen. Wie stellen wir uns da? Da ist die vierte Bitte im Vaterunser. Da dürfen wir getrost alles, was wir nötig haben, was zum täglichen Brot gehört, erbitten. Unser täglich Brot gib uns heute. Das ist die vierte Bitte. Wir dürfen also unsere ganze Versorgung vom Herrn erbitten. Da macht es keinen Unterschied, ob es viel oder wenig ist. Klein oder groß ist, wir dürfen alles vor ihn bringen, was wir an Bedürfnissen haben. Das sagt auch Modersohn einmal. Wir wohnten in einem Haus, das wir gemietet hatten, und dann hatte ich eine Schar Kinder, und da ging es manchmal auch drunter und drüber in dem Haus. Und da hatten wir Schwierigkeiten mit den Vermietern. Wir kamen nicht zurecht. Und da haben wir um mein Haus gebetet. Herr, gib uns ein Haus, wir brauchen eins. Und der Herr hat unser Gebet erhört und wir bekamen ganz überraschend ein eigenes Haus. Keine Villa, ein ganz einfaches Haus. Ha, darf man auch mal Haus bitten? Ja. So dürfen wir uns an unseren himmlischen Vater wenden, mit großer Freudigkeit, mit allen Bedürfnissen. Ja, darum kamen doch nicht Bäder, das ist doch eine Kleinigkeit, als um solche Kleinigkeit armen Gott sich da kümmern müsste, um meine Kleinigkeiten. Ja, ja, dürfen wir. Dürfen wir? Mit allen Bedürfnissen sind unsere Wünsche in Übereinstimmung mit seiner Bitte im Vaterunser, so erfahren wir, es ist Wahrheit, was der Herr versprochen hat, so ihr den Vater etwas bitten werdet, in meinem Namen, so wird er's euch geben. Freunde, meine Frau und ich, wir können es bezeugen. Bis in die alltäglichen kleinen Dinge hinein. Es kam. beim Beten zusammen sein mit seinen Jüngern, auch in der Gemeinschaft beten. Da fährt der Herr fort: Bisher habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Natürlich nicht. Die Bitten der Jünger, die sahen ganz anders aus. Die hatten ganz andere Bitten um ihre eigene Person. Wer unter ihnen wohl der Größte sein wird? Das Sitzen zur Rechten und zur Linken, das hat sie bewegt. Lass doch meine beiden Buben zur Rechten und zur Linken sitzen in deinem Reich. Das waren damals die Jüngerbitten. War es bei uns anders? Muss der Herr nicht oft klagen: Bisher habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Wie sah denn bisher unser Gebetsleben aus? Warum sind wir denn so arm? Weil wir nie gelernt haben, in Jesu Namen zu beten. Oh, dass der Herr Gnade schenken könnte, dass wir es lernten, in Übereinstimmung mit Jesus zu beten. Zum Schluss noch zwei Punkte, auf die ich besonders hinweisen muss. A. Gott erhört die Gebete im Namen Jesu nicht immer so, wie wir es uns denken und für richtig halten. Beispiel ist mir der Paulus. Wenn wir noch aufschlagen können, wir haben ja heute Zeit, wir fahren ja nicht weg, dann macht es nichts aus. 2. Korinther 12, Vers 7. 2. Korinther 12, Vers 7. Da bittet der Paulus um Wegnahme des Pfahls im Fleisch. Der war ihm doch hinderlich. Der Paulus meint, er könnte das Reich Gottes doch besser bauen und bezeugen, wenn er sein körperliches Leben los hat. 2. Korinther 12, Vers 7.
Und auf das ich mich nicht der hohen Offenbarungen überhebe, so ist mir gegeben ein fahles Fleisch, nämlich des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlage, auf das ich mich nicht überhebe.
Weiter.
Dafür ich dreimal zum Herrn gefleht habe, dass er von mir nicht wiche. Und er hat zu mir gesagt: Lass dir an meiner Gnade gelegen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig.
Also hat der Herr das Gebet des Paulus nicht erhört. Dafür ich dreimal zum Herrn gefleht habe. Doch, er hat ihn erhört. Lass dir an meiner Gnade genügen. Und damit basta. Merken wir, Gott hört oft nicht so, wie wir es meinen. Aber er hört. Und er hat den Paulus gesegnet, trotz seines Pfahls im Fleisch. Er hat ihn nicht hängen lassen. Der Herr sah weiter, er weiß, wenn ich den Pfahl wegnehme, dann ist die Gefahr groß, dass er sich der hohen Offenbarungen überhebt. Dann wäre er erledigt. Paulus meinte, der Pfahl muss weg. Der Herr meinte, der Pfahl muss bleiben. Und so war Paulus einverstanden, dass er blieb. Paulus kam ans Ziel mit seinem Pfahl. Das Gebet war erhört, wenn auch anders, Gott macht keinen Fehler. Und der zweite Gedanke, Gott erhört Gebet im Namen Jesu, wenn auch die Erhörung nicht immer sofort in Erscheinung tritt. Ich weiß von einer Mutter mit einem Sohn, der irr und wirrwege ging. Und die Mutter betete viel. Und die Mutter betete im Glauben. Aber sie erlebte seine Bekehrung nicht. Aber die Mutter sagt bei ihrem Sterben, der Johann kommt auch noch. Der Johann kommt noch. Und er kam noch. Wenn auch zu einem anderen Zeitpunkt, als die Mutter meinte. Ihr Mütter betet doch. Betet auch, wenn ihr nichts seht. Oft sehen wir die Erhörung nicht. Und die Erhörung ist trotzdem da. Wir wollen nicht ungeduldig fragen, Herr, wie lange, sondern kindlich, vertrauensvoll sagen, Herr, du hast's gesagt, was ihr bitten werdet in meinem Namen. Spart es oft auch weit hinaus, es wird Ja und Amen draus. Amen. Herr, so hast du uns deinen Namen gegeben. Der Name, der über alle Namen ist. Und dass wir jetzt einen offenen Himmel haben und kommen dürfen und ausschütten dürfen, unsere Herzen und unsere Sorgen werfen auf dich. Auch so oft sie uns bekümmern wollen. Herr, wir danken von ganzem Herzen, dass du uns auch jetzt in deine Lernstufe genommen hast, dass wir auch das lernen dürfen, ganz neu lernen. Schenk aber auch den Geist der Wahrheit, dass wir uns prüfen, was unserem Beten im Weg steht. Herr, hilf, dass wir gesegnet werden in diesen Tagen mit bleibendem Segen. Amen.